ja, auf etwas Neues zuzugehen, das ist so wie neues Land betreten. Und neues Land betreten, das ist im Alten Testament ein ganz zentrales Motiv. Und es hat immer beim Volk Israel ganz unterschiedliche Gefühle ausgelöst. Denn wer auf etwas Neues, Unbekanntes zugeht, der spürt in aller Regel zumindest ein gewisses Unbehagen. Und manchmal aber auch Angst. Manchmal kann diese Angst auch ins Unermessliche wachsen. Dem Volk Israel ging es einmal so. Das neue, verheißene Land, das lockte mit wunderbaren, herrlichen Früchten. Aber die großen Menschen, die dort lebten, mutierten in der Vorstellung zu Riesen. Und das war durch schlimme Gerüchte hervorgerufen. Und das geht uns vielleicht auch manchmal so, dass wir, wenn wir nach vorne schauen, nur noch die Riesenaufgabe sehen. Die Riesenherausforderung, den Riesenstress, die Riesenkonkurrenten. Und Gott in der eigenen Wahrnehmung schrumpft und wird immer winziger. Seine Zusagen verblassen. Man blickt nur noch auf die eigenen Möglichkeiten und der Horizont reicht nur bis dorthin. Aber steigen wir ein bisschen tiefer in diese Geschichte ein. Ihr könnt sie nachlesen im 4. Mosebuch, Kapitel 13 und 14. Das 4. Mosebuch wird nicht so häufig in Predigten traktiert, aber diese Geschichte ist relativ bekannt. Ich muss kurz vorgreifen. Die Israeliten litten lange Zeit ja in Ägypten, in der Unfreiheit. Sie mussten Sklavenarbeit leisten. Von Jahr zu Jahr wurde ihr Leiden schrecklicher und sie schrien zu Gott in ihrer Not. Und Gott hörte ihr Schreien und befreite sie aus Ägypten. Hektisch und dramatisch war ihr Aufbruch und als es einmal noch so richtig eng wurde, nämlich da, als sie an das Meer kamen, die Ägypter hinter ihnen her, da teilte Gott das Meer für sie, damit sie in die Freiheit ziehen konnten. Und dort führte Mose, unterstützt von seinem Bruder Aaron, sie durch die Wüste in Richtung verheißenes Land. Und heute finden wir sie sozusagen vor den Toren der neuen Heimat, kurz vor diesem versprochenen Land. Gott selbst will, dass sie das Land einnehmen. Das ist ganz wichtig bei all dem, was ich auch noch sagen werde. Es war nicht ihre eigene Idee. Sie sind im Auftrag Gottes unterwegs. Gott hatte es versprochen. Und sie sind jetzt so kurz davor, sozusagen auf der Zielgeraden. Wie führt Gott Menschen in verheißenes Land? Zwei Sachen fallen in dieser Geschichte auf. Erstens, Gott managt das nicht einfach ganz alleine, sondern er bezieht seine Leute mit ein und geht damit alle Risiken ein, die damit auch verbunden sind. Gott führt Menschen nicht wie Marionetten, sondern er setzt darauf, dass sie ihm vertrauen und aktiv selbst mitgestalten, dass er sein Ziel erreicht. Einige aus dem Volk bekommen deshalb einen Spezialauftrag. Sie sollen Fakten über das Land, dieses versprochene Land, herausfinden, auskundschaften. Also Gott bezieht seine Leute mit ein, das ist das eine. Und das andere ist die zweite Beobachtung, auch der Verstand ist bei solchen Unternehmungen gefragt. 12 Männer, jeweils ein Mann aus jedem Stamm, sollen das neue Land analysieren und sich ein ganz genaues Bild davon verschaffen. Übrigens habe ich gedacht, als ich so das 4. Mosebuch nochmal so durchquer gelesen habe, für alle, die irgendwie auf Kriegsfuß mit Listen stehen, die sollten dieses Buch mal lesen. Das ist nämlich scheinbar so das erste Buch, das die Listen irgendwie als Programm hat. Das nur mal so als Randbemerkung. Ohne Listen gibt es eben keine Organisation. Also die Männer sollen das Land genau analysieren. Die Fragen lauten, wie ist der Boden dort? Fruchtbar oder unfruchtbar? Er ist fruchtbar. Wie sind die Früchte? Groß oder klein? Sie sind groß. Leben die Menschen in Zelten oder in festen Städten? Sie leben in festen Städten. Sind die Menschen dort stark oder schwach? Sie sind stark, sehr stark. Ich denke, auch in verheißenes Land und jetzt mal ohne Bild gesprochen, in neue Lebensmöglichkeiten stürmt oder stolpert man nicht einfach so hinein. Das muss auch überlegt sein. Menschen, die Gottes Führung erleben wollen, müssen auch ihren Verstand einschalten, Fakten sammeln, verschiedene Möglichkeiten abwägen, Kosten überschlagen. Das gilt, egal welche Frage uns bewegt. Zum Beispiel, welche Ausbildung soll ich machen? Soll ich vielleicht die Arbeitsstelle wechseln? Ein neues Projekt beginnen? Soll ich wirklich mit ihr oder ihm eine Freundschaft oder Partnerschaft eingehen? In welchem Bereich der Gemeinde soll ich mich engagieren oder der Gesellschaft? Und was so für den einzelnen Christen gilt, das gilt natürlich auch für die Gemeinde als Ganzes. Wie soll die zukünftige Gemeindeordnung aussehen? Wie soll es mit dieser oder jener Gruppe weitergehen? Was nehmen wir uns für die Zukunft vor? Neues Land liegt immer wieder vor uns und es ist wichtig, mit Verstand an die Sache heranzugehen. Diese Vorarbeit ist notwendig und braucht Zeit. Die 12 Männer in dieser Geschichte sind 40 Tage unterwegs, in Klausur sozusagen. Sie machen eine Art Zukunftswerkstatt. Und als sie von ihrer Expedition zurückkommen, erzählen sie, berichten sie und bringen sehr verschiedene Ergebnisse mit. Das eine steht ihnen ganz klar vor Augen und greifbar, eine riesengroße Weintraube. Ich kann mich noch an meine Sonntagsschulzeit erinnern, da gab es so ein Malheft, da konnte man so diese Weintraube ausmalen und zwei Männer trugen sie mit einer Stange zwischen sich. Ich habe das noch so richtig vor Augen. Also unter kulinarischen Gesichtspunkten, klasse Aussichten, das neue Land, prima. Endlich nicht immer dieses Wüstenmanna, das einem schon zum Halse heraushängt, endlich Granatäpfel, Feigen, Oliven, Wein und alle möglichen Früchte. Die bekommen so richtig Appetit. Doch das zweite Ergebnis ist niederschmetternd. Es heißt, die Menschen sind uns zu stark. Ja, wir sahen dort auch Anaks Söhne. Bei dem Namen Anak zucken die Hörer vermutlich zusammen, weil die Nachkommen Anaks bekannt waren und als Riesen vorgestellt wurden. Neben denen fühlen sich die Menschen wie Heuschrecken. Das sind die Fakten. Riesentrauben und Riesenmenschen. Okay, es gibt natürlich noch Gottes Versprechen für dieses Land, aber angesichts dieser Fakten schrumpft es doch zusehends. Bei diesen Fakten sinkt der Mut. Und ein Ausleger schreibt dazu, das ist typisch, wenn man auf dem Weg ist. Das wird jeder immer wieder erleben, der mit Gott auf dem Weg ist und den Gott an die Schwelle zu etwas Neuem führt. Es gibt immer widersprüchliche Ergebnisse. Pro und Contra, ermutigende und entmutigende Gesichtspunkte. Große Möglichkeiten und große Hindernisse. Ich dachte gerade daran, als Jutta von ihrem Projekt erzählte, dass das gut zu dieser Stelle passt. Die Fakten zu sammeln ist noch nicht so schwer. Doch das Entscheidende ist, wie werden diese Fakten bewertet? Und das kann manchmal Stresstest für den Glauben sein. Und ich denke, jeder hat so Situationen in seinem Leben vor Augen, wo er vielleicht sagte, ja, da spüre ich einen Auftrag, das ist Gottes Weg. Und dann kommen die Störfeuer, sag ich jetzt mal so. Und wie wichtig es dann sein kann, dass man ermutigt wird und nicht entmutigt wird. Ich habe das so erfahren auf der Bundeskonferenz. Da kam an unseren Stand ein Kollege, Dietmar Lütz, der auch einige Zeit der Vertreter der Freikirchen am Sitz der Bundesregierung war, und hat uns Mut gemacht, mit unserem Netzwerk gegen Menschenhandel weiterzumachen. Gesagt, ja, es braucht langen Atem und es ist gut, dass ihr und wichtig, dass ihr diese Arbeit macht. Und ich kann das noch so fühlen, wie ich mich vorher gefühlt habe und danach. Das war irgendwie ganz anders, dass ich dachte, manchmal fühlt man sich ja so kümmerlich und denkt, das ist eh alles sinnlos. Und dann kommt da jemand und macht Mut. Und er hat auch nicht nur Worte gemacht, sondern er hat gesagt, ich helfe euch, ich schreibe einen Bericht für die Gemeinde. In der letzten Ausgabe ist dieser Bericht veröffentlicht worden. Oder Udo hat vorhin von Jons erzählt, von den Anfängen aus dem Nichts eigentlich. Menschen, die im Auftrag Gottes unterwegs sind und sagen, wir sehen das im Glauben und wir vertrauen auf Gottes Möglichkeiten. Ja, und jetzt ist da eine riesige Klinik in Peru, eine Zahnklinik und was weiß ich noch alles. Und ich denke, für uns ist die Herausforderung, Gott das zuzutrauen. Seinen Verheißungen zu glauben, auch wenn wir sagen, ich bin ja nicht Dieter John oder sonst ein Glaubensheld. Nein, sind wir nicht. Aber es ist der gleiche Gott mit den gleichen großen Möglichkeiten. Und die Frage, die uns trifft, ist, vertraue ich dem? Und manchmal stellt sich vielleicht auch die Frage, kenne ich Gottes Verheißung überhaupt noch? Ich denke, wenn ich sie nicht in der Bibel nachlese, kann ich sie auch nicht in mein Leben nehmen. Kenne ich die persönliche Verheißung, den persönlichen Auftrag von Gott für mein Leben? Wenn ich nicht hörend im Gebet bin, werde ich das vermutlich nicht erfahren. Der Bericht von den Riesen wirkt im Volk, riesig sozusagen. Aus dem Erstaunen über die Trauben wird das Erstarren vor den Riesen. Und wie das mit dem Volk Israel öfter mal so war, es muckt auf gegen Mose. Die Bibel nennt das Murren. Die Riesenangst verdrängt alle bisherigen Gewissheiten. Als da sind, sie sind doch Gottes Volk, sie sind im Auftrag Gottes unterwegs und Gott ist doch nichts unmöglich. Er hat ihnen dieses Land versprochen. Gott hat sie in der Vergangenheit geführt, ja, er hat sogar das Meer für sie geteilt, er wird sie auch in der Zukunft führen. Das scheint alles wie vergessen, es ist nur noch diese Angst da. Kaleb versucht, einer dieser Botschafter, versucht die aufgebrachten Leute zu beruhigen. Er sagt, wir können sehr wohl das Land erobern, wir sind stark genug. Aber die positiven Stimmen sind, wie so oft, in der Minderheit. Nur 2 von den 12, Kaleb und Josua, stimmen in den Klagegesang der anderen nicht mit ein. Sie wagen es auch, sich dem aufgeregten Volk entgegenzustellen. Das ist mutig, Hut ab davor. Doch die anderen 10 Kundschafter legen noch eine Schippe drauf. Sie sagen, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und sie erzählten den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Ups, aus den großen Menschen sind plötzlich menschenfressende Monster geworden. Es bleibt offen, ob die 10 Botschafter so reden, weil sie böswillig sind oder weil sie einfach pure Panik haben. Jedenfalls wird aus ihrer Expedition ein Horrortrip. Und man kann nur staunen, dass sie überhaupt noch leibhaftig da sind und berichten können und nicht schon aufgefressen worden sind. Ihr Bericht jedenfalls verfehlt seine Wirkung nicht. Wie ein Krebsgeschwür breitet sich das böse Gerücht der Kundschafter aus. Es transportiert Angst, negatives Denken, Resignation. Alle haben nur noch die fressenden Riesen vor Augen. Es Es heißt, die ganze Gemeinde Israel schrie laut auf vor Entsetzen und die Leute weinten die ganze Nacht. Alle miteinander lehnten sich gegen Mose und Aaron auf. Sie murrten und sagten, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Es wäre besser, wir kehrten wieder nach Ägypten zurück. Lieber in die alte Unfreiheit als in das ungewisse Neue. Alle sagen den eigenen Untergang voraus. Sie klagen und weinen, bejammern sich selbst und ziehen sich gegenseitig runter. Wenn Gott uns das zumutet, lasst uns lieber gleich sterben. Das Volk beschließt, das Projekt Neues Land fallen zu lassen. Lasst uns bleiben, wo wir sind. Zurück nach Ägypten. Einfach war es da ja auch nicht, aber da wusste man wenigstens, was man hatte. Schönes Ägypten, wären wir doch dort. Die Angst frisst die Hoffnung auf. Die Stimmung ist umgeschlagen, erst begeistert, dann geschockt, erst großer Appetit, dann Riesenangst. Die 12 Kundschafter können uns schon nachdenklich machen, denn alle hatten ja die gleiche von Gott gestellte Aufgabe. Alle erlebten das Gleiche, sahen und hörten das Gleiche und doch sind ihre Schlussfolgerungen daraus so verschieden. 10 übertreiben in ihrer Angst die Wahrheit, bis sie zur krassen Lüge wird. Sie setzen Gerüchte in die Welt, sie machen Politik mit ihren schlechten Nachrichten. Und ihr Unglaube ist unglaublich ansteckend. Mit ihrer negativen Stimmung lassen sich leicht die Massen bewegen. Und am Ende werden die 10 Kundschafter beinahe selbst zu menschenfressenden Riesen. Sie hätten es nämlich fast geschafft, dass Kaleb und Josua gesteinigt wurden. Aber nur fast. Gott hält seine Hand dazwischen. Denn sie haben übersehen, dass sie sich durch ihren Unglauben mit Gott selbst anlegen. Nur Kaleb und Josua lassen sich vom Vertrauen auf Gott nicht abbringen. Sie sehen hinter den großen Menschen den noch viel größeren Gott, der zu seinem Ziel kommen würde. Von Kaleb wird gesagt, dass er einen anderen Geist hatte. Kaleb redete anders. Er sagt, lasst uns in das Land ziehen, wir werden es einnehmen. Lasst die Angst vor dem Unbekannten nicht größer werden als das Vertrauen zu Gott. Und Josua pflichtet ihm bei, der Herr wird es uns in seiner Gnade geben. Fürchtet euch nicht vor Menschen. Große Worte gegen große Angst. Der Blick auf Gott gegen den Blick auf die möglichen Gefahren. 2 gegen 10. Nein, 2 gegen fast alle. Es ist der Glaube einer Minderheit. Und auch das kann manchmal Stresstest für den Glauben sein. Worte können Mut machen, Worte können auch Angst schüren. Daran will ich mich erinnern lassen. Und natürlich würde ich mich gern ganz und gar mit Kaleb und Josua identifizieren. So glauben, so reden, so handeln wie sie. Und dennoch muss ich gestehen, kann ich die anderen 10 irgendwie auch ganz gut verstehen. Ihre Angst, ihre Kraftlosigkeit, ihren Unglauben. Die Geschichte nimmt eine sehr ernste Wendung. Gott hat genug von dem Kleinglauben und dem Gemeckere seines Volkes. Wer ihm nicht vertraut und feste Schritte wagt, der soll das gute Land nicht zu sehen bekommen. Und für Mose hat er ein tolles Angebot. Ich will dich zu einem großen Volk machen, größer als das hier. Nach dem Motto, lass das sture Volk, gründe was Neues. Mose nimmt Gottes Angebot nicht an. Er tut etwas anderes. Er bittet Gott für sein Volk. Gott, bitte sei um deinetwillen, sei um Gottes Willen gnädig. Ich bitte dich in deinem Namen. Und Gott, er vergibt. Aber die Konsequenzen muss die ungläubige Generation tragen. Sie wird 40 Jahre durch die Wüste wandern. Erst ihre Kinder werden das neue Land, das Land der großen Verheißung, in Besitz nehmen. Was können wir mitnehmen aus dieser alten Geschichte? Wer neues Land, wer von Gott geschenkte neue Lebensmöglichkeiten einnehmen möchte, der soll seinen Verstand einschalten und Fakten sammeln. Und diese Fakten im Vertrauen auf Gottes Zusage und Gottes Möglichkeiten bewerten. Die Fakten sollen uns helfen, Gottes Auftrag auszuführen und uns nicht davon abhalten. Und ganz wichtig ist es dabei, die eigenen Wünsche nicht mit den Verheißungen Gottes zu verwechseln. Und das andere, wer Gott vertraut, redet positiv. Manche Krise wird herbeigeredet. Manche Fehlschläge treffen ein, weil man vorher damit gerechnet hat. Wer ist schon motiviert, wenn er meint, es bringt ja doch alles nichts? Gemeinden brauchen Menschen wie Kaleb und Josua. Menschen, die Gottes Sicht und den Glauben höher werten und denjenigen mutig und offen widersprechen, die nur das Negative sehen und den Untergang vor Augen haben. Es könnte sein, dass wir mehr Verantwortung für unsere Worte tragen, als uns lieb ist. Worte setzen Wirklichkeiten. Unsere Worte setzen Wirklichkeiten. Unser Reden kann Zukunft öffnen oder verschließen. Angst malt Riesen. Glaube entlarvt sie als Scheinriesen. Und deshalb nicht Angst, sondern Appetit. Nicht Riesenmenschen, sondern Riesengott. Amen. Wir hören ein Musikstück.